Ja, einen schönen guten Morgen euch allen. Wir sind in einer ganz kleinen Serie an Predigten, nämlich der Messias in der Vorhersage hatten unterschiedliche Schwerpunkte. Der heutige Schwerpunkt ist Passion, Tod, Auferstehung, also Leiden, Tod und Auferstehung. Und ihr seht auch, womit wir uns befassen werden. Doch bevor wir zum eigentlichen Text kommen, möchte ich einen kleinen Rückblick in mein eigenes Leben machen, in eine kleine Geschichte. Vor einigen Jahren passiert oder hat sich so ereignet, keine großartige Sache, aber trotzdem interessant für unsere heutige Predigt. Ich sollte, weil ich in Wien etwas zu erledigen hatte, einen jungen Mann aus Georgien abholen. Und nachdem er sich in Wien nicht besonders gut ausgekannt hat, haben wir vereinbart, wir treffen uns vor dem Stephansdom. Den hat er gefunden. Nun, ihr könnt euch denken, dass wir nicht die einzigen zwei Leute dort waren. Ich habe ihn nicht gekannt, er hat mich nicht gekannt. Was haben wir also gesagt? Du bitte, lieber Mann aus Georgien, du suchst jemand mit einem älteren Herrn, mit weißem Bart, mit Brille, mit Strohhut, den ich damals auf hatte und habe ihm die Kleidung beschrieben. Und ich wusste, ich suche nach einem jungen Mann mit dieser und dieser Kleidung und einem großen Rucksack am Rücken. Wir haben uns wunderbarerweise sehr schnell gefunden. Ja. Und der Messias ist schon etwas, der wird erwartet. Das ist eine sozusagen Persönlichkeit, die Israel immer erwartet hat und auch jetzt noch erwartet. Und ja, die Frage war immer, wie erkennen wir den? Und genau deswegen gibt es diese Prophezeiungen. Das gesamte Alte Testament ist voll mit diesen Prophezeiungen. Und es ist natürlich das Alte Testament, auf das wir schauen, denn wir als Christen gehen davon aus, dass eben Jesus dieser Messias war. Davon gehen wir aus. Aber sozusagen, bis er wirklich zu uns gekommen ist, bis er wirklich erschienen ist, hat man diese Beschreibungen aus dem Alten Testament herangezogen, um wirklich zu wissen, wer ist dieser Messias, wie erkenne ich ihn. Nun, die Beschreibungen waren nicht so, warte auf einen älteren Mann mit weißem Bart und Strohhut und so weiter, aber es sind viele Eigenschaften beschrieben. Es wurde beschrieben, wo er auf die Welt kommen soll, was er alles machen wird, was er an Wundertätigkeiten und so weiter alles machen wird. Und das heißt, man war schon sehr gut informiert, wie es um diesen Messias bestellt ist. Eine der wichtigsten und für mich faszinierendsten Quellen und wohl nicht nur für mich, ist Jesaja. Nicht nur, dass er 700 Jahre vor Christus gelebt hat, er hat unglaublich viele Aussagen dazu gemacht. Und wenn wir das vergleichen mit dem Neuen Testament, ja, dann müssten wir wirklich 14 Tage zusammensitzen, denn quasi das halbe Neue Testament, wenn man es auf die Evangelien bezieht, finden wir irgendwie dort angekündigt. Es ist unglaublich, welche Fülle Jesaja hier vorhergesagt hat, die wir im Neuen Testament wiederfinden in den vier Evangelien. Und Gott sei Dank hast du ja schon eine gute Einleitung über Jesaja gebracht. Was für uns auch sehr interessant ist, wie zuverlässig die Überlieferung dieser jüdischen Schriften ist, das hat man erst vor einigen Jahrzehnten herausgefunden, als man dann in Qumran eine alte Jesaja-Schriftrolle gefunden hat, wo man gemerkt hat, okay, das ist eigentlich fast wortwörtlich das, was heute in den jüdischen Schriften auch drinnen steht. Und da sieht man auch, wie zuverlässig inhaltlich das weitergegeben wurde. Das, glaube ich, ist schon ein wesentlicher Punkt. Was auch ganz wichtig ist, woran erkenne ich, dass das zuverlässig ist? Woran soll ich es erkennen? Ja, eben indem es eintritt. Und wenn man das anschaut, was im Alten Testament angekündigt ist und was wir im Neuen Testament beschrieben haben, so haben wir eine sehr, sehr große Übereinstimmung. Es ist unglaublich. Und ich würde meinen, auf jeden Fall Grund genug, um es zumindest, wenn ich auch schon skeptisch bin, ernst zu nehmen. Nun gut. Messias, auf Griechisch Christos, das Messias leitet sich vom Hebräischen ab, der Daniel hat es letztens erwähnt und heißt der Gesalbte. Und wir haben schon gesagt, unser Bezug für diese Betrachtung ist das Alte Testament. Und jetzt ist der Gesalbte nicht einfach irgendein Augschmierder, sozusagen, sondern das hatte schon eine sehr hohe und besondere Bedeutung. Im Alten Testament wurden eigentlich, soweit ich das weiß, gab es nur ganz bestimmte Anlässe, wo Leute gesalbt wurden. Erstens einmal für die Einsetzung von Priestern, nämlich wirklich, dass sie vor Gott und vor dem Höchsten dienen. Dafür wurde Salböl verwendet. Und die wurden vor Einsetzung des Dienstes gesalbt. Auch Gerätschaften, die zum Opferdienst im Tempel bestimmt waren, wurden regelmäßig gesalbt, also gereinigt. Und auch Könige wurden gesalbt. Und sonst wurde niemand gesalbt im Alten Testament. Ich kenne zumindest keine Stelle, wo irgendwo davon gesprochen wird, dass jemand gesalbt wird. Das war schon etwas Besonderes. Das heißt, wenn wir hier vom Gesalbten sprechen, so sprechen wir schon von jemand, der höchste Autorität genießt. Und das war denen auch klar, ist für uns nicht mehr so verständlich. Aber das war einer der höchsten, nur Leute in höchsten Ämtern, sozusagen von Gott autorisiert, denn auch die Könige wurden durch Propheten gesalbt, wie es zum Beispiel bei Saul oder auch bei David war. Und die wurden auch eingesetzt durch diese Salbung. Und das ist schon sehr wichtig. Das heißt, es ist nicht nur irgendwas anderes. Man hat es auch dann in anderen Kulturkreisen für die Heilung verwendet. Wir kennen das aus den Jakobusbriefen, wo es heißt, die Ältesten sollen zu den Kranken gehen, sie salben und für sie beten. Aber im Alten Testament selbst finden wir nur Stellen, wo in diesem Zusammenhang von Salbung und den Gesalbten die Rede ist. Und was anderes finden wir nicht. Das, denke ich, sollten wir unbedingt im Hinterkopf behalten. Und das sieht auch der Jesaja so, wenn er von den Gesalbten spricht. Vom Gesalbten spricht. Da steht zum Beispiel: Seht, mein Knecht wird sein Ziel erreichen. Er wird sich erheben und emporgehoben werden. Er wird erhaben sein. So steht es in Jesaja 52, Vers 13 und 15. Und ebenso wird er viele Völker in Staunen versetzen. Seinetwegen werden Könige verstummen. Nicht irgendwer, Könige, große Machthaber werden verstummen. Denn sie sehen etwas, was ihnen nie zuvor verkündigt wurde. Sie nehmen etwas wahr, wovon sie noch nie gehört hatten. Und genau so hat man den Messias auch erwartet und gesehen. Einen großen, herrlichen Herrscher, der alle verstummen lässt und der höchste Autorität vor Gott genießt. So hat man ihn gesehen und im Grunde betrachten wir Jesus auch so. Aber dann kommt dieser Jesaja und schmuggelt da zwischen 13 und 15 noch einen Vers rein. Und das Kapitel 53, das gleich in Anschluss kommt, hat auch so einen komischen Vers. Da steht dann plötzlich dazwischen, ja, und das ist irgendwie schon komisch, inmitten dieser Herrlichkeit steht dann auch noch, er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich. Und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Und Kapitel 53 beginnt schon wieder, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbar? Man sollte sich doch denken, seht, mein Knecht hat sein Ziel erreicht. Ein wunderbarer Herrscher, und Alex hat selber viele, viele Verse vorgelesen, die die Herrlichkeit dieses Messias in den Mittelpunkt stellen. Und dann kommt Jesaja und sagt, er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich. Und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Irgendwie schon ein starker Widerspruch. Und mit dem kämpfen wir heute noch. Wie passt diese Herrlichkeit mit diesem Entstelltsein zusammen? Und wer hat unserer Botschaft geglaubt? Das ist eine Frage, die Jesaja an seine Zeitgenossen, aber auch an spätere Generationen stellt. Und wir wissen, wie viele nicht geglaubt haben, dass Jesus der Messias ist. Und wir wissen auch, wie viele es heute sind, die dieser Botschaft überhaupt keine Beachtung schenken. Die das für irgendwelche Märchen halten und sagen, ja, nicht erfunden, war sicher Vorbild für uns, aber so das, was die Bibel behauptet, ist er nicht für uns. Und wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Auch eine interessante Frage, wenn wir in die Zeit Jesus schauen. Nicht den Reichen und Mächtigen, die haben eher Schwierigkeiten gehabt damit. Nicht der politischen und religiösen Elite, die haben Jesus abgelehnt. Es waren Hirten, die bei der Geburt hingeschickt worden sind, die entsetzt waren, dass plötzlich Engel erscheinen. Oh, Alter, was ist da los? Boah, geht's hin, fürcht euch nicht, geht's hin. Da ist euer Messias, das ist euer König, das ist der, von dem das ganze Alte Testament voll ist. Es waren ein paar Fischer, wo er gesagt hat, oh, euch brauche ich, ihr werdet nur meine Zeugen sein in der ganzen Welt. Ja, das ist schon interessant. Es waren die Frauen beim Grab. Und. Es ist also schon sehr faszinierend, wenn man das wirklich dann liest. Aber schauen wir etwas weiter. Ja, wir werden jetzt noch einmal genau auf das eingehen, auf diese roten Verse, über diesen entstellten König, über den, den keiner kaum anschauen kann. Und da heißt es im Kapitel 53 weiter, er wuchs vor ihm auf wie ein Spross, er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbaren Land. Der Spross kommt immer wieder und gemeint ist ein Spross aus dem Haus Davids. Und das ist auch eine Bezeichnung für den Messias. Sie wird uns später noch einmal begegnen. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. So schreibt er über diesen Messias. Völlig unscheinbar, in einer Krippe geboren, irgendwo, weil sie nichts mehr gefunden haben, wo schlafen können, einfach in einen Stall. Irgendwo im Hinterhof. Keine große Sensation. Nicht vergleichbar mit einem Saul, von dem geschrieben wird, er war ein stattlicher König, einer, der alle überragt hat, und der war ein hübscher und ein stattlicher Kerl. Ja, der Saul hat versagt. Hat ihm alles nichts genützt, dass er so ein fescher Kerl war und so ein stattlicher König. Nicht vergleichbar mit einem Salomon in seiner herrlichen Pracht, in seinem Palast. Jesus ist durch die Lande gezogen. Zu seinen Jüngern hat er gesagt, wie sie gesagt haben, wir wollen dir nachfolgen, hat er gesagt, ja, die Vögel am Nester, die Füchse haben Bauten, aber wenn ihr mit mir unterwegs seid, ich hab nichts, ihr seid nur mit mir unterwegs. Ja? Wir gehen auf die staubigen Straßen dahin und erzählen die Leute was und erleben viel, aber euch daheim könnt ihr vergessen. Man hört da nirgends von Jesus, dass jetzt, von seiner Wirkung her, von seinem Auftreten, er hat mit Vollmacht gepredigt. Und viele andere Dinge hat geheilt und das war es, was die Leute dorthin drin haben, weil sie gemerkt haben, da ist eine Gerechtigkeit und eine Wahrheit. Da ist das, wonach wir uns seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten sehnen. Da ist einer, der wirklich das lebt, was Gott will. Das war es. Aber von seinem Äußeren hört man eigentlich nirgends, dass er eine ganz besondere Erscheinung gewesen war, von seinem Äußeren jetzt, was wir jetzt so landläufig als staatlich schön oder so bezeichnen, da habe ich eigentlich noch nie was gelesen. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt, ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schuld. Ja, wir reden hier über das Leiden, über den Tod, über die Auferstehung. Und wir wissen ganz genau, wie es um das Leiden bestellt war. Jesus wurde von sehr vielen Menschen abgelehnt. Wir brauchen nur immer überlegen, sobald er im Tempel aufgetreten ist, gepredigt hat, sobald er an einem Sabbat geheilt hat, sobald er dies oder jenes gemacht hat, war die Empörung groß, die Ablehnung groß. Es war auch so, dass die religiöse Elite wirklich versucht hat, ihn umzubringen. Die haben ihn als Bedrohung empfunden. Sie wollten ihn einfach nicht. Er war völlig inakzeptabel. Er hat schon seine Anhänger gehabt, aber er war völlig inakzeptabel. Und wir wissen auch, dass er nach der Gefangennahme gefoltert wurde, dass er zum Spott wurde, dass er am Kreuz gestorben ist. Über all diese Leiden ist ausführlich berichtet. Und es heißt weiter, und wir dachten, er wäre von Gott geächtet und geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Jesus hätte uns jederzeit anklagen können vor dem Vater, jeden Einzelnen. Und das ist bis heute so. Er macht es nicht. Er weiß genau, wenn er anklagt und Gott seine Gerechtigkeit durchsetzt, dann ist es nicht so gut um uns bestellt. Er verzichtet darauf und er sagt, ja, er sagt schon, lieber verzichte ich darauf, als dass ich Menschen verliere. Ich möchte Menschen gewinnen für Gott. Ich möchte, dass Menschen die Gnade erfahren, ich verzichte auf mein Recht. Und das ist es auch, was damals passiert. Er verzichtet auf sein Recht. Darum lesen wir weiter. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Das ist alles genau beschrieben im Neuen Testament. Das sagt Jesus über sich selbst. Das ist auch genauso geschehen. Selbst der Hohe Rat sagt bei seiner Verurteilung, es ist besser, wenn einer stirbt sozusagen für alle, als dass das ganze Volk verleitet wird und quasi sozusagen dem Falschen nachgeht. Selbst der Hohe Priester sagt, es ist gut, wenn der eine stirbt und wir haben eine Ruhe haben sie deswegen trotzdem nicht gehabt. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Jesus hat dieses Urteil, diese Last freiwillig auf sich genommen. Es ist nicht aus einer Machtlosigkeit heraus entstanden. Petrus will sogar für ihn kämpfen, wie er festgenommen wird. Und mit dem Schwert haut er dem einen, der zur Kohorte gehört, die ihn festnehmen, dem Diener der hohen Priesterschaft, ein Ohr ab. Jesus sagt, Petrus, lass das bleiben. Das ist gar nicht in meinem Sinn. Und er heilt denn, das Ohr wird sozusagen wieder heil gemacht. Und er lässt sich wegführen. Nicht aus einer Schwäche heraus, sondern aus seiner Autorität und aus freiem Willen. Selbstbestimmt. Und es heißt weiter, infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich? Wen? Ganz im Gegenteil, die Leute, wie Pilatus sagt, wen soll ich freigeben, diesen brutalen Räuber, Mörder, sonst irgendwas, den Barabbas oder Jesus, an dem ich keine Schuld finde, schreit das Volk, na, gib uns den Barabbas frei. Diesen brutalen Verbrecher wollen wir und nicht Jesus. Aber wen aus dem Volk stimmt es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Also es ist schon für mich sehr, sehr spannend, wenn man all das liest, 700 Jahre bevor eigentlich das Neue Testament entsteht und dann vergleicht mit diesen Dingen. Und jetzt kommt es, wo diese scheinbare Spannung aufgelöst wird, die Jesaja vorher anspricht, wo wir plötzlich sehen, wie passt das zusammen mit diesem geächteten Menschen und der Herrlichkeit des Messias. Das kommt jetzt und wird aufgelöst im nächsten Abschnitt. Da heißt es, ab Vers 9, zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, denn es war sicher nicht vorgesehen, dass die Gekreuzigten und Verurteilten ein Ehrengrab bekommen. Das ist, glaube ich, heute auch noch nicht so üblich. Aber es hieß, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Wir wissen, dass Josef von Arimathea extra hingegangen ist und geschaut hat, dass er vor dem Sabbat abgenommen wird und dass er in dieses Grab von ihm, das wirklich ein nobles Grab war, gelegt wird. Und weiter heißt es, doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wir haben ja das eh gesagt, ne? Und Jesus hat sich unter dem Willen des Vaters gebeugt. Er hat selbst noch gesagt, Herr, wenn es irgendwie geht, nimm diesen Kelch weg von mir. Aber ich will deinen Willen tun. Und da heißt es, wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünden dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Das heißt, Gott hat ihn leiden lassen, aber in diesem Gehorsam und durch diesen Gehorsam wird Gott auch auf ihn schauen. Und ja, wenn ich heute anschaue, wird viele Nachfolger haben. Wir dürfen nicht nur unsere Zeit betrachten, ja, da sind auch sehr viele weltweit, die an Christus glauben. Auch über die Zeitgeschichte hinweg ist es unglaublich, wie viele Nachfolger Jesus hat. Wie viele Nachfolger dieser Messias gefunden hat. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Und auch hier sehen wir dann noch einmal diese Herrlichkeit. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Und es ist auch das, was gesagt wird und was Christus sagt, er wird wiederkommen und wir sind seine Braut und er freut sich über uns. Er freut sich über alle Menschen, die auf ihn geschaut haben und sich freuen, dass er das auf sich genommen hat. Es wird ein großer Jubel sein, nicht nur von unserer Seite, sondern auch er wird sich freuen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Deshalb werde ich ihm seinen Anteil unter den Großen geben. Genau deswegen, weil er bereit war zu leiden, weil er Gerechtigkeit und Versöhnung hergestellt hat zwischen Gott und uns. Deshalb werde ich ihm seinen Anteil unter den Großen geben. Mit Mächtigen wird er Beute teilen. Denn er hat sein Leben geopfert, um sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich hat er die Sünde vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten. Das schreibt dieser Jesaja. Und er schreibt noch viel mehr, aber es ist für mich einer der bewegendsten Texte, wenn es darum geht, wirklich auch über das Leiden, den Tod und die Auferstehung von Jesus zu sprechen. Ich möchte den Kreis schließen und noch einmal zurückkommen. Der Gesalbte, ja, auch er wurde gesalbt von Maria. Judas hat sie aufgeregt, hat gesagt, das Salböl ist wahnsinnig teuer. Das hätte man verkaufen und den Armen geben können, ausgerechnet der Judas. Und Jesus hat gesagt, lass sie, die weiß genau, was sie tut. Die weiß genau, was sie tut. Und es ist gesalbt worden, Einsetzung von Priestern und Einsetzung von Königen. Und damit wir sehen, welchen Stellenwert der Messias hat, möchte ich noch einen anderen Prophet zum Abschluss heranholen oder heranziehen für meine Betrachtungen. Ich finde das nämlich sehr, sehr spannend. Es ist eine Stelle aus Zacharia oder Zacharias oder wie auch immer ja in verschiedenen Bibelübersetzungen genannt wird. Und es ist eine Stelle, die ein bisschen schwierig zu übersetzen ist, aber ich habe diese hier ausgewählt, denn ich denke, sie drückt am besten das aus, was zum Ausdruck kommen soll. Und zwar spielt sie zur Zeit der Rückführung, kurz so vor der Rückführung. Auf jeden Fall ist es so, dass da nach dem Exil ein junger Mann gekrönt wird. Ein Joshua. Aber es ist eine symbolische Krönung. Es ist eine Krönung, die auf etwas hindeuten soll, das später kommt. Und im Zusammenhang mit dieser Krönung heißt es dann, so spricht der Herr der Herrscher: Siehe, ein Mann, dessen Namen Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er ist es, der den Tempel des Herrn bauen wird. Und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen. Und er wird Priester sein auf seinem Thron und der Rat des Friedens wird zwischen beiden bestehen. Ich finde diese Stelle deswegen sehr interessant und faszinierend, denn früher, also zumindest seit Saul, war Priesterschaft und Königtum eigentlich schon etwas, das nicht in einem besetzt war. Aber im Messias kommt beides wieder zusammen. Er ist Priester und er ist König. Und für Zacharia war es nicht so irgendwie klar. Aber er hat den Auftrag bekommen. Kröne den. Man hat damals viele aktionistische Geschichten gesetzt. Man hat irgendwelche Kleidung vergraben und die Leute haben gesagt, warum vergräbst du das? Also zum Beispiel bei Jeremia oder verschiedene andere Dinge. Und er hat es erklärt und hat so die Prophetie ausgedrückt. Und auch da war es so, man hat sozusagen jemand symbolisch gekrönt und hat eigentlich damit zum Ausdruck gebracht, was soll werden. Es ist sozusagen schon etwas, das weit in die Zukunft schaut. Und das ist es eigentlich, was wir von unserem Christus auch behaupten und sagen, er ist gleichzeitig der, der vor Gott steht. Er hat das höchste priesterliche Amt und er ist gleichzeitig auch der König, der sozusagen auch politisch die Macht haben wird. Nun, aufregende Geschichten. Und wie ich schon zu Alex gesagt habe, ich kann euch leider nicht alles in aller Tiefe erzählen, weil Jesaja hat 66 Kapitel, viele sind voller Prophezeiungen und auch andere Propheten haben viel über den ausgesagt, an dessen Kommen wir uns heute oder in den nächsten Tagen erinnern. Wir können wirklich sagen, ein großes Geschenk und eine große Herrlichkeit, zu der uns Gott einlädt. Ich darf nur kurz beten. Ja, Herr, ich danke dir. Mir fällt gerade dieser Spruch ein aus dem Korintherbrief, wo ein Paulus ironisch gemeint hat, dass deine Torheit viel, viel weiser ist als alle Klugheit der Menschen zusammen. Und so gibt es Dinge, die für uns nicht gleich ersichtlich sind, sich nicht erschließen. Aber du erklärst sie so gut es gehen, Herr, und du zeigst uns auch, dass sie wahr sind, indem du es ankündigst und auch durchführst. Herr, wir danken dir, dass du in unsere Welt kommst, dass du ein Licht setzt in unsere Finsternis und dass wir dadurch zu dir kommen können. Danke für dein Erscheinen in dieser Welt. Amen.